Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu People-Pleasing AD. Mein Name ist Dr. Verena Stahl. Ich bin Coachin und Dozentin für Leadership und Kommunikation. Und in diesem Podcast geht es darum, wie wir von innen nach außen wirksam werden, mit Klarheit, innerer Stärke und echtem Kontakt zu sich selbst. Mein heutiger Gast ist die jüngste Person, die bislang bei mir im Podcast war. Die Rede ist von Mona Gatzi. Sie ist Unternehmerin, Forscherin und Gründerin des Neuropreneur-Instituts. Mona gehört für mich zu den spannendsten Stimmen ihrer Generation, wenn es um die Verbindung von Neurowissenschaft, Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung geht. Mit 14 Jahren, und das ist noch nicht einmal 10 Jahre her, begann sie neben der Schule zu studieren. Mit 16 gründete sie ihr erstes Start-up und heute forscht sie an der Schnittstelle von Gehirn, Bewusstsein und Leadership. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Neurocoaching in der Praxis funktioniert, was unser Gehirn mit Veränderung zu tun hat und warum viele innere Blockaden weniger mit Willenskraft, sondern vielmehr mit unbewussten Prägungen zu tun haben. Ein Gespräch über mentale Stärke, tiefe Erkenntnisse und die Kunst, sich selbst neu zu programmieren, ganz ohne Hokuspokus. Hallo, liebe Mona, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hi, Verena, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Wie geht es dir? Bist du wieder ein bisschen zur Ruhe gekommen? Weil ich habe letzte Woche gelesen, hattest du so eine verrückte Woche mit 4 verschiedenen Workshops, Auftritten und ganz viel Reisen.
Ja, diese Woche ist etwas ruhiger. Also ist immer noch viel los, aber auf jeden Fall bin ich total gesettet, weil ich jetzt wieder zu Hause bin, meine Routinen habe und so und viel Sport mache. Das gibt mir immer totale Ruhe.
Das freut mich. Das hört sich gut an. Zu Hause ist wo?
In Zürich.
Du bist nach Zürich gezogen vor einiger Zeit. Wann war das? Wie lange ist das jetzt her?
Das ist jetzt knapp ein Jahr her. Also ich feiere bald mein Anniversary in Zürich. Ich bin hierher gezogen, weil ich habe meinen gesamten Alltag analysiert nach den Dingen, die mir Energie geben und nehmen. Ich habe vorher in Berlin-Prenzlauer Berg gewohnt und ich habe gemerkt, es gibt mir total viel, spazieren zu gehen. Und ich habe die ganze Zeit diese Vision gehabt, es würde mir noch mehr geben, wenn ich am See spazieren gehen würde. Und dann habe ich so ganz viele Städte auf der Welt mir angeschaut und so überlegt, wo könnte ich hinziehen, wo ich halt richtig nah am See bin und mehr so Tour und habe festgestellt, ich würde gerne im Dachraum bleiben, auch in Europa bleiben. Und dann war irgendwie nur noch Potsdam, München, Zürich eine Option. Wien war auch noch drin, aber Wien kannte ich schon, weil meine Schwester da wohnt. Und München war auch nicht so mein Ding, weil ich wollte auch ein anderes Land mal erleben. Und dann ist es Zürich geworden.
Und wie ist es bei dir mit der Sprache, mit Zürichdeutsch? Verstehst du das?
Ja, ich verstehe mittlerweile fast alle Dialekte. Es hat so 3 Monate gedauert, bis ich so verstanden habe. Und jetzt habe ich auch einen Freundeskreis aus Schweizer Freunden aus Luzern, Bern, Zürich.
Kannst du das schon raushören, die Dialekte so ein bisschen?
So ein bisschen. Ich höre auch immer raus, wenn ich weiß, dass ich den einen Dialekt nicht verstehe, dann bin ich so, ah, das ist irgendeine Stadt, wo ich noch keine Freunde habe.
Naja, oder es sind einfach ganz bestimmte Ausdrücke, die man so noch nicht gehört hat. Und dann ist es eben, selbst wenn man den Dialekt als Ganzes kann. Bist du denn sonst so ein Mensch, dem Sprachenlernen leicht fällt?
Ja, grundsätzlich schon, ja. Aber interessanterweise nicht so sehr Dialekte. Also ich höre auch im Deutschen fast gar nicht raus, wenn jemand aus einer anderen Stadt oder sowas kommt. Also es ist mir erst aufgefallen, dass mal jemand gefragt hat, ja, die Person kam doch aus Bayern und ich so echt. Also ich höre irgendwie nur die Worte, ich höre nicht so richtig den Dialekt dahinter.
Du bist grundsätzlich in Berlin groß geworden auch, oder?
Nee, ich bin in Siegen groß geworden, in der Nähe von Köln in Nordrhein-Westfalen und bin dann 2019 nach Potsdam und 2021 nach Berlin gezogen.
Und bist du denn zweisprachig aufgewachsen? Du hast ja einen persischen Hintergrund.
Meine Eltern haben beide immer Deutsch gesprochen und ich habe mir dann später auch noch Persisch beigebracht mit meinen Verwandten und ich war mal in so einem Persischkurs, um das dann auch noch zu lernen.
Ist aber sehr schwierig, oder? Auch von der geschriebenen Sprache, oder?
Also geschrieben habe ich mir gar nicht angetan, das ist mir zu schwer, das gibt mir nicht so viel, aber sprechen ist tatsächlich relativ einfach. Also das ist aus meiner Sicht einer der leichtesten Sprachen zu lernen, auf dem Level wie Spanisch ungefähr. Es gibt
Ah ja.
eigentlich nur drei Zeitformen, also Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart. Dann gibt es halt irgendwie so sechs Endungen für die ganzen Verben sozusagen, und man muss die nur einmal lernen und dann muss man die Vokabeln lernen. Und das Interessante ist, die Vokabeln, es ist nicht wie im Deutschen, wo man so 10 Adjektive für die gleiche Sache hat, um es ein bisschen genauer zu beschreiben, sondern dort ist es halt so, du hast ein Adjektiv, du packst noch ein anderes dahinter und dann ist irgendwie klar im Kontext, worum es geht.
Magst du mal sagen, wer du so bist und was du machst?
Ich programmiere die Gehirne von UnternehmerInnen und mich fasziniert sehr der Zusammenhang zwischen Neurowissenschaften, Kognitionswissenschaften, aber auch Informatik und Unternehmertum. Und deswegen promoviere ich auch in dem Bereich. Meine Karriere hat schon ganz früh angefangen. Ich habe mit 14 neben der Schule angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren, habe dann mit 16 das erste Mal ein Startup gegründet, mit 18 das zweite gegründet, was dann später, also Optimo wurde später an Fiege Logistik verkauft, ein großes Familienunternehmen im deutschsprachigen Raum. Seitdem beschäftige ich mich mit dem Neuropreneur-Institut und zeitgleich auch mit meiner Promotion im Bereich Neuro-Entrepreneurship und stelle mir sehr viel die Frage, wie man aus dem Unterbewusstsein heraus Verhaltensweisen nachhaltig ändern kann, sodass man seine Ziele besser erreicht, aber sich auch besser fühlt.
Und wann ist das bei dir so aufgeploppt, dass du genau diese Mischung aus diesen, sag ich mal, Themen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick so zusammengehören, vereinen möchtest? War das was, was du so strategisch angegangen bist, oder kam das so Schritt für Schritt alles so zusammen?
Ja, das Letztere, also wirklich, es war ganz organisch, Schritt für Schritt. Auch die Idee mit der Promotion kam mir irgendwie zugeflogen. Also ich hatte nie vor, zu promovieren. Es war so, dass ich mal einen Vortrag an der Uni gehalten habe über mein Unternehmen, Vortrag vor Masterstudierenden. Und dann meinte der Professor am Ende so, hey, hast du nicht Lust, bei uns zu promovieren? Und ich meinte so, hey, ich habe ja nicht mal einen Masterabschluss, also ich kann gar nicht promovieren. Und er so, ach doch, wir finden da schon eine Lösung. So. Und dann gab es tatsächlich so diese Lücke, dass wenn man halt zwei Bachelorabschlüsse hat und schon eine bestimmte Berufserfahrung nachweisen kann, dann gibt es auch Ausnahmen. Und wenn man dann noch so ein Auswahlgespräch macht, dann kann man auch einen Doktor schon ohne einen Masterabschluss machen. Dann hat sich das so ergeben und mich hat einfach total fasziniert, auch aus der Gründung heraus, weil ich gelernt habe, eine Unternehmensgründung ist eigentlich die schnellste Art, seine Persönlichkeit zu entwickeln, weil man dauernd mit Herausforderungen so konfrontiert ist, die das eigene Ego irgendwie so crashen und wo man immer wieder selbst hinterfragen muss, wer bin ich eigentlich und stehe ich dafür ein, möchte ich das nicht, warum mache ich das eigentlich, weil es eigentlich konstant so hart ist. Und dann bin ich zur Hypnotherapie gekommen und zum Neurocoaching. Und ich habe gemerkt, dass die in einer Session mehr bewirkt hat als jahrelange Psychotherapie. Das war jetzt nur meine persönliche Wahrnehmung dazu.
Bei dir selber, also wo du dann selber dort Klientin warst.
Genau, wo ich selber Klientin war und wo ich gemerkt habe, Wahnsinn, dieses Gefühl von, also ich war als Unternehmerin viel auch dadurch getrieben, dass ich das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug, ich muss noch mehr tun und ich muss andere überzeugen, dass ich gut genug bin. Und das sind Dinge, die denkt man nicht bewusst, sondern wie du wahrscheinlich weißt, so, das ist irgendwie im Unterbewusstsein. Es treibt einen oder hat mich dazu angetrieben, höher, schneller, weiter, jeden Tag 24/7 arbeiten, über nichts anderes nachdenken als die Arbeit und dementsprechend auch bestimmte Erfolge, sage ich mal, erzielen. Aber dann erfolgreich zu sein und sich nicht erfolgreich zu fühlen. Und in der Hypnose beziehungsweise im Neurocoaching habe ich dann das erste Mal diese innere Blockade von ich bin nicht gut genug so nachhaltig aufgelöst, dass es wie so eine Schwere, die von mir abgefallen ist, war. Und ich danach total, also ohne Druck auf Aufgaben losgegangen bin und einfach eher aus einer Leichtigkeit heraus. Und weil es mich so fasziniert hat, wie es sein kann, dass einfach nur, weil ich meine Augen zu hatte, und wir gesprochen haben, also es ist ja nicht so, dass man in der Hypnose einfach weg ist oder so, sondern eigentlich hört man die ganze Zeit, was passiert und kann da auch mit der Person dann sprechen, also mit der Therapeutin. Ich habe gemerkt, das ist eigentlich gar nicht so Hokuspokus, wie ich gedacht habe und ist sogar richtig mächtig, ein mächtiges Tool, was vielen Leuten helfen kann. Und dann bin ich wieder darauf zurückgekommen, dass mir dieser Professor gesagt hatte, hey, promovier doch bei uns. Und ich dachte so, irgendwie scheint da die Wissenschaft scheint da noch nicht so weit zu sein, aber vielleicht bin ich die Person, die das Ganze so wissenschaftlich machen kann.
Ja, ich fände das schön, wenn du da ein bisschen Überzeugungsarbeit leistest, weil ich habe ja auch eine Ausbildung als systemische Person and Business Coachin und wir haben auch Hypno-Coaching nach Milton Erickson gelernt. Ich vermute mal, dass das ist, was du auch da jetzt Neurohacking nennst, glaube ich, also oder Neuro Coaching.
Ist eine Mischung,
Ist eine Mischung,
genau.
das jetzt noch die Tage, ich glaube, ja, lass mal überlegen, was haben wir heute? Mittwoch, Montag war das, hatte ich ein Abschlusscoaching mit jemandem, mit dem ich ein Jahr gearbeitet habe. Und wir haben ganz am Anfang mal so Systemlandschaften gemacht, auch mit einem Hypno-Coaching, und haben jetzt zum Abschluss Fantasiereise eher in 3 Jahren gemacht. Kam ganz spontan, war auch nur 10 Minuten, aber sagte unglaublich, der war auch so weg. Also der war da, aber man verliert überhaupt nicht die Kontrolle. Und man weiß auch das, was man dann dort gesehen hat, mit den Sinnen wahrgenommen hat, aber es ist unfassbar, was das auslösen kann. Und ich muss auch sagen, ich habe da schon verschiedene ganz tolle Erfolge erzielt. Es gibt aber Menschen, die haben Berührungsängste. Es gibt Menschen, die sagen, nee, das entspricht mir nicht. Ich habe auch eine Trance-Reise zu den Werten aufgenommen als Podcast-Folge. Und da wollte eine Coachie nicht mitarbeiten. Die hatte einfach Berührungsängste. Und das finde ich von daher sehr wichtig, wenn das jetzt mal so auf wissenschaftliche Beine gestellt wird, und da wirst du jetzt deinen Anteil dran haben.
Ja, ich finde das total spannend.
Wie machst du das? Was machst du da mit Probanden zusammen? Experimente oder was machst du?
Die Doktorarbeit basiert auf so drei Studien, drei Hauptstudien. Und das sind unterschiedliche Themen. Das eine ist eine Übersicht darüber, was sind alles Tools, die dazu führen, dass man das Unterbewusstsein anspricht, sage ich mal. Also da gehören ja auch zum Beispiel Psychedelika zu oder neben Hypnose auch Breathwork und Yoga und so weiter. Es gibt ja viele verschiedene Tools, mit denen man es schaffen kann, am Verstand vorbei mehr ins Unterbewusstsein, mehr ins Langzeitgedächtnis ranzukommen. Dann gibt es eine zweite Studie, wo es eher darum geht, wie so eine Methode aufgebaut ist. Also Schritt für Schritt, wie kann man einen Klienten anleiten, dahin auf diese eigenen Erkenntnisse zu kommen und das aus dem Unterbewusstsein neu rauszuprogrammieren, sage ich mal. Und dann gibt es die dritte Studie, an der wir gerade arbeiten, mit einem Unternehmen zusammen, wo wir tatsächlich mit Probanden arbeiten. Und dazu kann ich dann mehr teilen, sobald die veröffentlicht ist. Aber was wirklich wichtig ist, es geht um den Bereich Embodied Cognition. Also anstatt dass wir uns nur angucken, was im Gehirn passiert, wenn wir unsere Glaubenssätze ändern, muss der Glaubenssatz über den gesamten Körper neu verinnerlicht werden, neu gespeichert werden, sodass die Wahrnehmungen, die wir im Körper spüren bei bestimmten Emotionen, auch mit dem Glaubenssatz neu verknüpft werden. Und das ist aus meiner Sicht so einer der ausschlaggebenden Punkte aus der aktuellen wissenschaftlichen Sicht.
Ah ja, ja, hört sich sehr spannend an. Und dann auch die Idee, so einen Glaubenssatz umzuprogrammieren in einen Stärkensatz. Ist das so etwas, so dass man schon basierend auf dem, was so die alte Prägung und alte Überzeugung ist, sich jetzt nicht komplett vielleicht löst, aber ihn in eine andere Richtung so formuliert, dass es immer noch so eine Stimmigkeit für die Person hat,
Genau.
dann aber in die positive Richtung geht, in die lösungsorientierte Richtung.
Absolut. Und wie du sagst, es muss so eine Stimmigkeit haben. Also die Glaubenssätze funktionieren immer dann, wenn jemand daran glaubt. Also wenn er den Glaubenssatz für wahr empfindet. Und das Empfinden kommt halt vom Nervensystem und nicht vom Verstand. Das heißt, man muss dann irgendwie durch zum Beispiel eine Trance oder durch eine Meditation an den Punkt kommen, wo man an die Quelle vom Nervensystem und an die Erinnerung rangeht und dann sozusagen das Gefühl ändern, damit sich das auch stimmig anfühlt.
Jetzt bist du ja selber zu früheren Zeiten zumindest mal auch mit bestimmten Glaubenssätzen konfrontiert gewesen oder hast sie entwickelt. Was waren denn so für dich frühe Prägungen oder Erlebnisse oder auch Vorbilder? Das ist ja nicht alles schlecht, was uns da so widerfährt in unserer Kindheit.
Vorbilder waren auf jeden Fall so Unternehmer, die Milliardenunternehmen gegründet haben und die schon ganz früh angefangen haben zu gründen. Also Tech-Unternehmer. Ich habe ganz viel mich, als ich so 10, 12, so in dem Alter war, habe ich ganz viel Bücher gelesen. Zum Beispiel Rich Dad, Poor Dad oder Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Oder ich habe mir Biografien durchgelesen von Jeff Bezos über Amazon und so andere Biografien einfach und habe dann gedacht, okay, die waren. Also als es so richtig durch die Decke gegangen ist, waren die schon deutlich älter, aber mich hat das einfach fasziniert, so Firmen aufzubauen und Firmen zu gründen. Und auch, ich hatte auch damals immer die Vision, ich habe so ein riesen Firmengebäude und tausende Mitarbeitende und sogar einen eigenen Kindergarten für die Eltern, die dort. Also ich hatte so eine richtige Vision, ich hatte sogar so eine Vision, dass es dann eine Rutsche gibt für die Kinder, damit die Eltern zum Kindergarten rutschen können, um die Kinder schneller abzuholen und so.
Also ein bisschen verspielt war es dann auch. Du
Ja.
warst wie alt? Kannst du das noch erinnern?
Also ich glaube, da war ich, also das mit der Rutsche, da war ich, glaube ich, so 8 oder so. Aber die Vision mit dem halt Großunternehmen, das war auf jeden Fall so bis 14, 15.
Wie ist denn das zu dir gekommen? Das hat ja sicherlich nicht als Kinderbuch in deinem Kinderzimmer gestanden.
Ja, das frage ich mich auch immer, wie das zu mir gekommen ist. Ich glaube, also ich erkläre es mir mal so, dass es einfach, dass ich es immer geliebt habe, neue Dinge zu erschaffen. Und meine Eltern sind beide Maschinenbauingenieure und als ich klein war, also sagen wir 3, 4 Jahre alt, immer wenn ich irgendeine Frage hatte oder irgendein Spielzeug haben wollte, haben meine Eltern mich gefragt, kannst du es bauen oder kannst du es irgendwie selber machen? Und dann habe ich mir das irgendwie aus Klopapierrollen und Flummis und so habe ich mir Spielzeuge gebaut und habe einfach voll die Leidenschaft dafür entdeckt, Dinge aufzubauen oder selber zu entwickeln. Und habe auch im Kindergarten in den Gruppendynamiken, also damals habe ich es noch nicht so genannt, aber habe halt gemerkt, dass ich immer schnell in so eine Rolle gehe, wo ich was vorschlage und die anderen dann mitmachen. Und dann haben meine Eltern das so beobachtet und mir gespiegelt und gesagt, hey, du wärst doch eine tolle Führungskraft oder Managerin oder so in die Richtung. Es war mir auch nicht fremd, weil meine Eltern beide in Managementpositionen in Konzernen sind und auch damals waren. Und ich dachte aber, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich möchte auf jeden Fall was Eigenes machen und ich möchte was Neues erschaffen. Und so bin ich irgendwann auf den Begriff Unternehmertum gestoßen und habe festgestellt, das verkörpert eigentlich das, was ich gern machen möchte und gibt mir so die größte Freiheit und gibt mir auch dieses Gefühl von Verantwortung, was ich auch schon damals hatte, dass ich gerne die Verantwortung auch übernehme. Und ja, so.
Das heißt, du warst keine Einzelgängerin oder so, sondern du hast dann schon auch gleich den Austausch und Kontakt mit anderen Menschen gesucht.
Ja.
Du hast dann mit 14 Jahren begonnen, parallel zur Schule zu studieren. Das war dann eine exklusive Einrichtung für junge Menschen wie dich oder war das etwas, was dann an die normalen Studiengänge angedockt war? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das war ein ganz normaler Fernstudiengang an der Fernuniversität in Hagen. Das heißt, ich habe da eigentlich mit ganz vielen verschiedenen Menschen gearbeitet, die schon ganz lange arbeiten. Da waren teilweise 30-Jährige, 50-Jährige, 60-Jährige Menschen, die einfach noch mal studieren wollten, irgendwie neben der Arbeit. Und ich war da halt als 14-Jährige auch dabei. Also es war ein ganz normaler öffentlicher Studiengang.
Und das war aber dann auch insofern ein Paralleluniversum für dich. Das war so die eine Welt. Und dann, ich meine, wir haben ja alle verschiedene Systeme. Ich habe ja von den Subsystemen schon gesprochen. Aber für eine 14-Jährige natürlich noch mal sehr herausfordernd. Deine MitschülerInnen wussten davon. Wie haben die reagiert?
Also ich habe das ganz lange verheimlicht. Das heißt, die wussten zum Großteil nicht, dass ich studiert habe. Ja, mit 14 ist es angefangen. Ich hatte da gerade frisch, bin ich in eine Klasse gewechselt. Das heißt, ich war in einer neuen Klasse, als ich 14 war. Habe dann erstmal so Inkognito studiert, damit ich nicht noch mehr Neuigkeiten erzeuge, weil ich auch schon damals, also ich wurde gemobbt, als ich in die neue Klasse kam. Oder beziehungsweise habe mich ausgeschlossen gefühlt, ist ja immer so eine Ansichtssache, wie man es interpretiert. Wollte dann nicht einfach noch mehr Grund erzeugen, dass mich Menschen nicht mögen oder ausschließen, deswegen habe ich es nicht erzählt. Und erst relativ spät, also als ich dann öfter mal weg war, ich hatte eigentlich nur einmal im Semester, also jedes Halbjahr hatte ich so eine einwöchige Klausurphase und dafür wurde ich dann von der Schule freigestellt. Die restliche Zeit war ich ganz normal in der Schule jeden Tag und es gab nur ab und zu mal, also ich glaube insgesamt im Schuljahr war ich so 20 Tage weg für die Uni. Die restliche Zeit war ich ganz normal in der Schule. Das heißt, manche Leute dachten auch einfach, ich bin krank, wenn ich nicht gekommen bin. Und dadurch ist es dann nicht so sehr aufgefallen.
Was für dich wichtig, nicht aufzufallen? Also wolltest du so ein bisschen unterm Radar bleiben?
Ja, das war schon so, weil ich einfach eine sehr schmerzhafte Erfahrung gemacht habe, die mich wahrscheinlich auch geprägt hat zu der Person, die ich jetzt bin, dass wenn ich darüber teile, dass ich besonders gut in etwas bin, ich dann ausgeschlossen werde.
Ja.
Das ist mir sehr stark in der Schule aufgefallen, dass wenn ich, zumindest war das genau der Glaubenssatz, den ich geformt habe. Und
Ja.
jetzt kann ich es mir ein bisschen anders auch erklären und so. Aber damals dachte ich, weil ich übersprungen habe, will keiner mit mir befreundet sein. Oder weil ich Dinge schneller verstehe als andere, wollen sie nicht mit mir zusammenarbeiten oder mit mir Zeit verbringen. Und das habe ich dann irgendwie so daraus geschlossen, sodass es sogar dazu geführt hat, dass ich dann absichtlich manchmal dumme Aussagen getroffen habe im Unterricht, um nicht aufzufallen oder um mehr gleich mit den anderen zu sein.
Genau, und man möchte ja dazugehören. Das ist ja eine der vier psychologischen Grundbedürfnisse, die wir haben. Ich stelle mir das schmerzhaft vor als Kind dann. Und man ist natürlich dann auf der Suche nach dem, was es auslöst, was es bewirkt. Woran liegt es? Warum werde ich jetzt hier so anders behandelt? Hattest du denn dann jemand damals, mit dem du darüber sprechen konntest?
Ja, ich hatte schon damals einen Kinder- und Jugendpsychologen und da konnte ich auch darüber sprechen und der war eigentlich ursprünglich für mich da, weil ich parallel zur Schule studiert habe und meine Eltern gesagt haben, wir wollen nicht, dass du dich überforderst, nimm lieber irgendwie eine psychologische Betreuung und das war ein Tiefenpsychologe. Wir haben darüber sehr viel reflektiert, das hat mir auch geholfen so und ich bin dann irgendwann an so einen Punkt gekommen, wo ich festgestellt habe, es war so nach einem halben Jahr, als ich einfach gemerkt habe, ich finde irgendwie keine richtigen Freunde. Ich habe dann innerlich irgendwie damit abgeschlossen, habe gesagt, okay, die haben einfach andere Interessen als ich. Und ich finde mich jetzt einfach damit ab, dass wir zusammen zur Schule gehen, aber dass wir wahrscheinlich nicht danach noch miteinander in Kontakt sein werden. Und das war, bis dahin war es irgendwie eine traurige Realisierung, aber andererseits hat es mir auch Kraft gegeben, weil ich wusste, okay, mein Weg ist ein bisschen anders. Und ich hatte dann auch parallel, habe ich zum Glück Leute kennengelernt in meinem Alter, die auch studieren. Und darüber habe ich dann festgestellt, ich bin nicht unworthy of being befriended with. Also es ist nicht so, dass Menschen nicht gerne mit mir befreundet sein wollen, sondern wir hatten einfach unterschiedliche Interessen und es war eine sehr schöne Lebenserfahrung. Also zu merken, es gibt auch andere Leute, die gleichgesinnt sind, die genauso denken wie ich, die auch solche Visionen haben von eigenen Firmen und die auch schon weiter sind, Dinge schneller verstehen, wo ich mich nicht verstecken muss, sondern wo die Leute mich dafür feiern, wie ich bin, die sich dann darüber freuen, dass ich einfach ich bin. Und das war wirklich eine wunderschöne Erfahrung. Hat mir dann auch während der Schulzeit total viel Kraft gegeben. Und dann wusste ich auch, okay, wenn ich zur Uni gehe oder wenn ich aus der Schule raus bin, habe ich das Problem nicht mehr.
Du findest dann dort auch wieder einen Kontext, der zu dir passt. Also das heißt, dieses Wissen darum, es gelingt dir. Und ich denke auch, also das ist ja nun auch gerade das Thema in meinem Podcast, das People Pleasing. Das heißt ja nicht, dass man jetzt nur sein eigenes Ding macht und vollkommen ignorant allen anderen gegenüber ist, aber vielleicht auch die Erkenntnis, man darf einen Anspruch haben hinsichtlich Stimmigkeit. Man muss sich nicht allem und jedem anpassen. Und manche Sachen passen auch einfach nicht. Und dann ist es gut so, das zu erkennen, was ist eigentlich der Kreis, in dem ich mich wohlfühle, zu dem ich passe. Ja, das sind so Stationen, die du gegangen bist. Dann kam ja auch so dieser ganze Teil Unternehmensgründung. Du hast ja auch schon im Kurzabriss drüber erzählt. Was aus dieser Zeit hast du jetzt vielleicht noch mitgenommen, was dich jetzt in deiner heutigen Tätigkeit, du bist ja auch Keynote-Speakerin, nochmal zu besonderen Dingen befähigt?
Der Glaubenssatz, I will figure it out. Also, ich bin so tief davon überzeugt, einerseits über Erfolge, die ich schon hatte, aber andererseits auch durch einfach ein inneres Vertrauen, dass ich immer einen Weg finden werde, egal wie schwierig das Problem ist. Und das ist sowohl beim Speaking als auch bei meinem Unternehmen, bei der Doktorarbeit, das sind alles Themen, wo ich immer dieses Mindset habe und was mir, glaube ich, enorm hilft. Und bisher habe ich auch nicht das Gefühl, dass mich dieser Glaubenssatz irgendwie unter Druck setzt, sondern es ist eher etwas, das mir sehr viel Hoffnung gibt.
Ja, es ist ja auch ein Mindset, ne? Also ein ganz grundlegendes Mindset. Das heißt ja noch nicht, dass man jetzt für sich in Anspruch nimmt, es ist, ohne dass man dann nochmal konkrete Schritte in die Wege leitet, zu machen. Es fliegt dir ja trotzdem nicht in den Schoß, das gehört ja dazu, ne? Aus der Haltung muss ja immer noch ein Verhalten entstehen, aber aus einem, sag ich mal, problembehafteten Mindset entsteht eben auch oft kein gutes Verhalten. Ich habe gestern einen Workshop gehabt, da habe ich nochmal über Richard Harris und sein I'm okay, you're okay aus der Transaktionsanalyse referiert. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist aber auch schon wieder 1960er Jahre und damit natürlich Schnee von gestern, kann ich aber sehr empfehlen. Habe ich mal bei einem Referat von Karin Lausch gehört und die hat da eben ja über Vertrauen vor allem, das ist ja so ihr ganz großes Thema und da fand ich das so einleuchtend. Das sind einfach so verschiedene Annahmen, die wir treffen. Sind wir okay? Sind die anderen okay? Und natürlich im erwachsenen, reifen Zustand dieses Ich bin okay, du bist okay. Und das ist erstmal die Basisannahme, mit der gehe ich da rein. Das hörte sich für mich jetzt so ein bisschen so an. Und das People-Pleasing ist oftmals dann dieses Ich bin nicht okay, du bist okay, ich muss mich dir anpassen. Und das ist ja oft so dieses in der Gruppe sein, außerhalb der Gruppe sein. Und das macht es dann auch gerade für Heranwachsende so schwierig. Deshalb fand ich jetzt auch dein Beispiel so wertvoll, weil ich bin sicher, es gibt viele Menschen, auch gerade im Social-Media-Kontext, die damit strugglen. Und das bringt vielleicht auch noch zu einem anderen Bereich, für den du auch immer wieder in Verbindung gebracht wirst, nämlich das Thema, dass du so als Repräsentantin deiner Generation auch gefragt wirst, einfach weil wir natürlich so dich auch sichtbar haben und wir können dich ansprechen und deshalb kommt das sicherlich auch. Wie geht's dir damit? Wie gerne machst du das? dich als Sprachrohr da auch zu fühlen.
Ich freue mich immer, wenn jemand durch die Dinge, die ich erlebt habe oder auch weitererzähle, dann daran wachsen kann. Also das macht mir total Spaß. So Sprachrohr meiner Generation zu sein, damit kann ich mich nicht zu 100% identifizieren. Ich würde nicht sagen, dass ich als Person die gesamte Generation am besten repräsentiere. Also andererseits glaube ich nicht, dass das irgendwer so richtig kann. Also ich glaube nicht, dass eine Person für alle stehen kann, so. Und das ist der Teil, den ich meine mit, ich kann mich nicht so zu 100% damit identifizieren, aber ich freue mich immer enorm, wenn die Dinge, die ich weitergebe oder die ich erfahren habe, irgendwem helfen.
Vielleicht ist auch das Bild nicht schön, vielleicht wenn man dir das Mikrofon gibt und sagt, erzähl doch mal was aus deiner Perspektive, du als jemand, der aus dieser Generation ist. Oder sagen wir mal, dieses Generationenkonzept ist ja sowieso kritisch, wird sehr stark hinterfragt aus der Sozialpsychologie. Es geht ja mehr darum, in einer Zeit groß geworden zu sein, wo bestimmte Rahmenbedingungen auf eine bestimmte Art und Weise sind.
Für mich ist es halt normal, dass ich mein Studium mit dem Internet gemacht habe. Ja, ich schaue mir halt viel Journals an und die Paper, also viele PDFs eigentlich. PDF ist so mein Hauptmedium, um ja daraus zu zitieren. Das stimmt. Ich bin ganz anders aufgewachsen als andere Generationen. Ich glaube, genau, unsere Generation war so die erste, die so komplett digital native aufgewachsen ist. Und das bringt natürlich ganz viele andere Herausforderungen, höhere Vergleichbarkeit, das Gefühl zu haben, immer erreichbar sein zu müssen, sehr schwer Grenzen zu setzen. Es ist, also Social Media oder generell dieses Online-Sein macht auch extrem viel mit dem Gehirn und sorgt auch dafür, dass unser Nervensystem halt recht schnell in diesen Fight- oder Flight-Modus kommt und wir einfach in so einen reaktiven Modus kommen und weniger aus unserer Kreativität heraus Dinge erschaffen und mehr aus einem Druck heraus oder aus einer Angst heraus. Und
Also insofern auch nochmal das Thema People-Pleasing, weil das ist ja die vierte Stressreaktion, das Fawning, was eben das Schmeicheln und Gefallen wollen ist. Es ist nicht unbedingt dieses bekannte 3Fs, aber in meinen Augen Zeichen von Zivilisation, also in Anführungsstrichen, weil man das natürlich sehr stark hinterfragen kann. Also das vegetative Nervensystem gerät massiv unter Stress und das ist der Versuch, irgendwie damit klarzukommen. Und was hat dir geholfen? Was magst du denn dann Gleichaltrigen vielleicht oder uns allen, weil wir sind ja auch dem Ganzen ausgesetzt. Wir machen das ja nicht viel besser, wir älteren Menschen. Was magst du denn da so teilen, wie du damit umgehst?
das, was mir da am meisten geholfen hat, ist einfach zu wissen, dass über 90% von unserem Bewusstsein unbewusst ist und 10% bewusst ungefähr. Das ist das erste Interessante. Sobald man das weiß und versteht, dass im Unbewusstsein unsere Glaubenssätze, Erinnerungen, Gedanken, Emotionen sind und wir uns einfach darüber nicht bewusst sind und wir manchmal nach Autopilot irgendwie handeln, auch wenn wir es nicht wollen, ab da gibt es irgendwie so eine gewisse Macht, also über die eigenen Gedanken. Und das Zweite ist einfach, was wirklich am wichtigsten ist, sich über die eigenen Ängste bewusst werden. Also einfach so viel ins Bewusstsein rufen, wie es geht, weil ab da, wo man sich darüber bewusst ist, kann man eine Entscheidung treffen. Und wenn man eine Entscheidung treffen kann, ist man nicht mehr in diesem traumatischen Zustand, sage ich mal, in dem man in einer aussichtslosen Situation ist, sondern mal angenommen, ich fühle mich total überfordert von meinen ganzen To-Dos am Morgen. Und dann bin ich mir aber nicht bewusst, dass es darüber kommt, dass ich jetzt gerade irgendwie unreguliert bin, dass mein Nervensystem unreguliert ist, sondern ich denke, ich hätte irgendwas nicht richtig gut gemacht, ich hätte besser vorbereiten müssen und so weiter. Also ich bleibe die ganze Zeit in diesem eingeschränkten Bewusstsein, in dem ich glaube, ich bin schuld daran, dass es so ist, und ich komme voll in diese Opferrolle rein. Und der Unterschied ist, wenn ich mir jetzt bewusst bin über meine unbewussten Themen, dann könnte es auch unbewusst sein in dem Moment, dass ich einfach in diesem Nervensystem-Zustand bin. Also, wie du eben gesagt hast, im sympathischen Nervensystem heißt, ich fühle mich total in diesem Fight, Flight, Freeze, Fawn-Modus. Und sobald ich das weiß, kann ich ja sagen, ah, okay, dann muss ich mich ja nur regulieren. Also zum Beispiel tief ein- und ausatmen oder Musik anmachen und tanzen. Oder für mich ist auch Joggen gehen, ist auch manchmal ganz gut, ne? Es werden halt immer andere Hormone ausgeschüttet. Ich tue Dinge für meinen Körper, also komme wieder in den Körper rein und kann mich darüber regulieren, sodass ich dann wieder Entscheidungen aus einer Klarheit treffen kann und nicht aus einer Angst.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch sehr überzeugend ist, einfach wenn das auch von dir kommt, weil du dann auch ja so ihresgleichen bist. Also ich meine, das geht ja uns allen so. Und von daher finde ich es sehr schön, dass du dir diese Themen so angenommen hast und ja, dafür auch das Mikrofon dann in die Hand nimmst, auch wenn du jetzt nicht Sprachrohr sein möchtest. Was macht dir denn so von deinen Tätigkeiten am meisten Spaß? Also wo sagst du so, da komme ich so richtig in meine Freude?
Es ist die Mischung aus allem. Also mir macht es total Spaß, dass ich in meinem Leben die Möglichkeit habe, sowohl auf der Bühne zu stehen und Dinge zu erzählen, andererseits zu forschen, also ganz viel zu lesen, zu verstehen, Zusammenhänge zu entwickeln, Hypothesen aufzustellen, und dann aber auch Menschen zu coachen, die dahin zu bringen, dass sie auf ihre eigenen Erkenntnisse kommen und dann gleichzeitig einfach mit Freunden Zeit verbringen und zusammen Sport machen, das Leben genießen und Erlebnisse haben, mich selbst reflektieren, auch mal durch meine eigenen Mental Breakdowns gehen. Das gehört irgendwie alles dazu, um mein Leben so lebenswert zu machen.
Okay, das hört sich sehr, sehr schön an. Mit anderen Worten, so diese Phase, wo du ja auch, und da hast du ja sehr offen drüber gesprochen, mal das Burnout so hattest, denkst du, dass du das jetzt doch weitestgehend überwunden hast? Natürlich gibt es immer so eine gewisse Empfänglichkeit, wenn man jetzt ein Mensch ist, der sehr, sehr vieles tut, aber mit Achtsamkeit, dass du dem auch so begegnen kannst? Oder wie geht's dir, wenn du merkst, oh Gott, jetzt rutsche ich hier gerade schon wieder in so eine Phase rein, womöglich? Was macht das dann mit dir? Bist du dann kritisch mit dir selbst und denkst dir, oh, das kann doch nicht sein, jetzt passiert mir das jetzt wieder? Also, oder kannst du da liebevoll mit dir selbst umgehen und sagen, ach Mensch, ist jetzt gerade mal ein bisschen viel gewesen, dann nehme ich das doch zum Anlass, das Tempo wieder ein bisschen rauszunehmen?
Also ich glaube, wenn man diese Erfahrung von Burnout gemacht hat, reflektiert man ja extrem, woher kam das eigentlich? Und ich würde nicht sagen, dass es von zu viel Arbeiten oder so ist, sondern eher von gegen sich selbst arbeiten. Und zu den zwei Beispielen, die du genannt hast, also ich merke, ganz am Anfang, kurz nach dem Burnout, habe ich tatsächlich oft gedacht, so, oh mein Gott, ich rutsche wieder rein. Oder wenn ich mich mal einen Tag schlecht gefühlt habe, dachte ich so, jetzt fängt es wieder an und bin total ausgerastet. Und erst jetzt, also jetzt ein paar Jahre später, habe ich festgestellt, dass es ganz normal ist, sich mal schlecht zu fühlen. Und dass das irgendwie auch dazu gehört und so. Und dass man sich auch mal gestresst fühlt. Und mittlerweile ist es so, wenn ich merke, es wird zu viel, dann nehme ich mir bewusst einen halben Tag frei oder so. Also ich sage dann einfach alles ab und gebe mir erstmal die Zeit, um mich zu regulieren und dann treffe ich Entscheidungen. Und es gibt auch manchmal noch die Stimme, die dann sagt, oh, du solltest jetzt noch mehr tun und so. Aber die Stimme, die sagt, achte auf dich, pass auf dich auf, die ist ein bisschen lauter und die ist auch ganz, ganz lieb und ich freue mich, dass ich sie mittlerweile so sehr etabliert habe.
Das ist super. Ja, ich sage dann auch oft im Coaching, stell doch noch mal so eine Stimme ein, die dann vielleicht so ein gutes, so co-kreativ oder Tandem abgibt. Also auch ein bisschen Humor mit reinzunehmen und dann auch nicht zu stark dann gleich wieder in dieses Selbstkritische zu verfallen. Also das hilft dann auch immer sehr. Was planst du denn so für die Zukunft? Wo möchtest du noch hingehen?
Also jetzt gerade freue ich mich einfach darüber, wie es jetzt aktuell läuft und für die Zukunft. Mein Ziel ist es, dass das Neuropreneur-Institut so die Nummer eins Anlaufstelle für Unternehmer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung wird.
In welchem Markt? Also im Dachraum oder auf die Schweiz oder
Im
im
Dachraum.
Dach, im
Genau,
deutschsprachigen
genau.
Raum? Mhm.
Und
Also first we take Manhattan and
then we take the world.
also damit beginnst du mal und ja, das heißt, da planst du auch Menschen einzustellen, kann man sich bewerben?
Ja, auf jeden Fall. Ich freue
Tatsächlich.
mich. Ich freue mich über Bewerbung.
Machst du eine Ausbildung oder hast du ein Konzept oder wie läuft das? Also es gibt es ja auch schon andere Institute. Ich finde das immer sehr überzeugend, auch weil es da auch so eine ganz strukturierte Vorgehensweise gibt. Natürlich dann in der einzelnen Situation wird dann schon sehr, sehr spontan natürlich geguckt, sehr individuell, aber vielleicht so ein Gesamtpaket, was da als Überbau funktioniert. Hast du da sowas
Ja.
bereits oder baust du das auf? Hast du bereits?
Genau, ich habe das bereits wir haben jetzt mittlerweile zwei Coaches auch ausgebildet in der Neuropreneur-Methode, also diese Mischung aus somatischen Tools, Hypnose, Meditation und so weiter auf den Businessbereich bezogen. Und was mir immer extrem wichtig ist, bisher ist es noch nicht öffentlich ausgeschrieben, dass das jeder einfach machen kann, sondern mir ist immer extrem wichtig, dass die Person Es ist unsere, die gesamte Brand ist von Entrepreneuren für Entrepreneure. Das heißt, jemand muss in dem Bereich, in dem er coacht, auch Lebenserfahrung gesammelt haben. So wie ich Menschen coachen kann, die Startups gegründet haben oder gründen wollen, müsste eine Person, die jetzt jemanden coacht, der im Vorstand irgendwo ist, musste selber schon mal im Vorstand sein und sich dann halt so weiterentwickelt haben. Das heißt, genau, das ist so eins der Kriterien und ansonsten einfach, es ist so ein persönliches Match, passt es auch so von den Werten her und ja, also baut sich langsam Schritt für Schritt auf.
Hört sich toll an. Ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Du wirst darüber ja sicherlich auch ein bisschen was auf Social Media teilen. Und ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine wertvolle Zeit. Ich schätze das immer sehr, wenn jemand, der wirklich busy ist, sich diese Zeit nimmt. Und ich habe mich total gefreut, dass du zugesagt hast und wünsche dir für deine Zukunft, für dein Schaffen, für dein Wirken, für deine Arbeit, für alles, alles, alles Liebe und Gute.
Danke, Verena. Ich wünsche dir auch für die Zukunft alles, alles Liebe und Gute.
Das war mein Gespräch mit Mona Gazzi über Neurocoaching, Glaubenssätze und die Verbindung von Kopf, Körper und Bewusstsein. Ich fand besonders spannend, wie wissenschaftlich und zugleich menschlich Mona diese Themen greifbar macht und wie deutlich wurde, dass nachhaltige Veränderung nicht im Kopf beginnt, sondern im Nervensystem. Wenn dich Monas Arbeit interessiert, verlinke ich dir in den Shownotes weitere Informationen über ihr Programm. Und wenn du diesen Podcast magst, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst, teilst oder mir schreibst, welche Erkenntnis dich am meisten bewegt hat. Und denk dran, der erste kleine Schritt bringt dich bereits weiter. Bleib zuversichtlich und bis zum nächsten Mal bei People Pleasing Ade.